Herzlich willkommen zum Podcast, dem letzten in diesem Jahr. Wir sprechen heute über Right Now, Wrong Then von Hong Sang-soo und Salt and Fire von Werner Herzog und steigen mit Salt and Fire ein, den uns Eckhard Knörer vorstellt. In der Runde sitzen außerdem Friederike Horstmann, Lukas Förster und ich, Frederik Jäger. Eckhard.
Ja, das ist wirklich eine Herausforderung, diesen Film vorzustellen. Ich habe den gestern Abend noch gesehen und es ist mir sehr, als hätte ich ihn irgendwie nur geträumt. Was schon an dem Film liegt, also der in der Reihe der immer seltsamer werdenden Herzog-Spielfilme doch nochmal eine Steigerung darstellt. Ich finde es unglaublich schwer zu beschreiben, was ich da gesehen habe. Auf der Handlungsebene ist es relativ leicht zu beschreiben. Ein Forscherteam, angeführt von Veronika Ferres, als Professor Dr. Laura Sommerfeld, mit Gabriel García Bernal als einem ihrer Gael García Bernal als einem ihrer Mitarbeiter und einem Dr. Meyer. Das wird, steht hier gar nicht, wer den spielt. Kommt in ein südamerikanisches Land, um dort einer Naturkatastrophe, oder eigentlich ist es, glaube ich, keine Naturkatastrophe, sondern irgendein Großkonzern hat irgendetwas Schlimmes angestellt mit der Natur und die Folgen gilt es jetzt zu beobachten. Das ist noch nicht mal ein MacGuffin eigentlich. Das wird da irgendwie so hingesetzt als Thema und von da aus entwickeln sich die Dinge auf entschieden unvorhersehbare Weise. Ich weiß gar nicht, ob man das verraten soll, was passiert, weil ein bisschen der Reiz dieses, wie ich übrigens finde, ganz tollen Films darin liegt, dass man gar nicht, also dass einfach Sachen aus heiterem Himmel passieren und dass Figuren, die lange eingeführt wurden, dann plötzlich weg sind und wegbleiben und andere Figuren wieder eingeführt werden, mit denen man dann auch mal 5 Minuten beim Mensch ärgert dich nicht spielt, zusammensitzt. Ja, ich glaube, das Konfuse meiner Einführung trifft den Film ganz gut, deswegen höre ich hier auf.
Ja, Bernal zum Beispiel verschwindet irgendwann mit Durchfall auf der Toilette und kommt nie wieder. Das ist eine der dieser Wolken, die der Film schlägt.
Mit dem großartigen Satz, das ist die Mutter aller Durchfälle. Entschuldigung, Lukas.
Ich kann mich nur anschließen. Das ist ein extrem eigenartiger Film, der natürlich irgendwie, der vielleicht auf den ersten Blick als Herzog-Film erkennbar ist, weil er Motive aufgreift, auch weil er einen bestimmten Tonfall, auch sogar bestimmte Kamerabewegungen aufgreift, die man irgendwie aus ganz vielen anderen Herzog-Filmen kennt. Also vielleicht kann man sagen, es ist irgendwie der the most Herzog-Film ever, weil irgendwie in anderen Filmen kommt es einem manchmal so vor, es gibt eine Figur, die ist so das Herzog-Stand-In, der erlebt dann irgendwas ganz Außergewöhnliches, der geht an die Grenze darüber hinaus und berichtet dann davon. Also Grizzly Man zum Beispiel als Paradebeispiel. Oder auch Queen of the Desert, den Film, der mit Nicole Kidman davor gemacht hat. In dem Film jetzt kann man nicht sagen, wer da jetzt das Herzog-Stand-In ist, weil eigentlich alle sind Herzog. Alle reden wie Herzog, alle denken, fühlen, handeln wie Herzog. Vielleicht unterschiedliche Aspekte, teilen sich vielleicht in unterschiedliche Aspekte der Herzogness auf, aber grundsätzlich ist das alles irgendwie ein Film wie direkt im Kopf von Werner Herzog, nicht nur erdacht, sondern gefilmt, kam mir vor.
Ja, also der Film ist wirklich so ein deliranter Irrsinn. Also nur mal so, was da so alles versammelt ist, wird oder von Herzog versammelt wird. Wir haben da einerseits einen sprechenden Papagei, der Bibelzitate aufsagt. Dann gibt es kunsthistorische oder philosophische Betrachtungen. Da geht es um Anamorphosen in Santissima Trinità in Rom. Dann gibt es einen Mann, der im Rollstuhl sitzt, mitten im Film auch wieder aufsteht. Zum Schluss, kann man vielleicht doch verraten, fährt dieser Rollstuhl mit einer XXL Champagnerflasche durch die Wüste.
Salzwüste.
Durch die Salzwüste, genau. Es war sowieso immer eine große Vorliebe, also wie eben auch im letzten Spielfilm von Werner Herzog, dass er in die Wüste geht. Genau, wir haben also mit einem wirklich krudesten Sammelsurium zu tun, auch mit so einem hinkebeinigen Plot, also der hinten und vorne eigentlich nicht funktioniert. Aber das ist vielleicht, das macht ja auch gerade diesen Charme und auch vielleicht den Zauber des Films aus, dass es irgendwie alles so knatscht und knallt. Und auch bei diesen ganzen kuriosen Begebenheiten hatte ich immer so das Gefühl, obwohl das immer so zwischen Trash und Metafilm schlingert, dass der Film mir die ganze Zeit so ein bisschen zuzwinkert und über sich selber so spricht. Also auch bei diesem Anamorphosen, dass es ständig irgendwie um Umformungen geht und neue, also wie gesagt, das ist dann zunächst mal auch ein Thriller, dann auf einmal spielt es in der Wüste, da ist eher so ein Mutter-Kind Geschichte, Anklang, diese ganz tollen Aufnahmen dann eben auch, also von der Wüste mit diesen hexagonalen Strukturen und dergleichen. Also es ist wirklich, ziemlich, ziemlich wild.
Also ich bin nicht gleich schlau geworden aus dem Film. Und es ist wahrscheinlich jetzt schon klar geworden, dass es vielleicht um das Schlauwerden nicht geht. Am Anfang hat mich vor allem diese unheimliche Dynamik der Kamera bei gleichzeitig wahnsinnig statischer Handlung ziemlich begeistert, weil es schon ohne es zu sehr zu übertreiben, schon eine Form von Parodie eines Thriller-Plots irgendwie inszeniert. Aber eben nicht nur. Also es ist in so einem Modus der Parodie und gleichzeitig gibt es auch ein Vergnügen an diesem Plot. Also es ist kein Lächerlichmachen dessen. Also es bewegt sich sicherlich an so manchen Grenzen. Ich hatte Schwierigkeiten, erst reinzufinden, weil mir lange Zeit nicht klar war, anscheinend im Gegensatz zu euch, was es mit den dann doch relativ penetranten Aufzählungen oder Erklärungen hinsichtlich der Konfliktlinien auf sich hatte. Und ich hatte irgendwie, es ist zwar sehr offensichtlich bei dem Film, dass das so Versatzstücke sind, aber gleichzeitig hatte ich trotzdem den Eindruck, dass, oder ich wusste noch nicht, wie stark er ins Nichts sich vorbewegen würde. Und insofern war mein Vergnügen am Film schon eher eins, das sich erst im Lauf des Films so richtig entfalten konnte. Und am Anfang war ich noch eine ganze Weile in dem Verunsicherungsmodus. Erst als ich gemerkt habe, dass die Zeit so stark voranschreitet und letztlich der Plot die ganze Zeit nur auf der Stelle tritt, hat sich so lang nach und nach meine Sorge zerstreut, dass es doch irgendwie ernst meinen könnte mit diesen Konstellationen.
Ja, ich meine, das ist auf seine Art, also ich meine, man sieht sofort, wie ahnungslose Kritiker diesen Film komplett verreißen werden und für töricht halten. Und es ist auch gar nicht so leicht zu beschreiben, auf welche Weise der komplex ist. Und er ist total komplex auf so eine komische Weise, weil er eben so viele Sachen gleichzeitig macht, die man gar nicht gleichzeitig machen kann. Also er ist eine Parodie und ist keine Parodie, weil er dann eigentlich das, was an einem Thriller ja eigentlich das Vehikel ist, nämlich so Spannungsplot, nimmt er viel zu wörtlich und macht das viel zu ausführlich. Da wird irgendwie so ganz viel aufgebaut, das dann also geräuschlos in sich zusammenfällt, weil er dann eben einfach in die Wüste geht und Veronika Ferres auf eine Insel schickt mit zwei Kindern. Jetzt habe ich das doch verraten. Er beginnt mit dieser unglaublich, in der Tat, die Kameraarbeit ist ganz toll. Das ist wieder Peter Zeitlinger, der auch die Kamera, auch bei dem Queen of the Desert die Kamera unter anderem schon gemacht hat. Und die ist da auch ganz toll, die Kameraarbeit. Ja. Also das ist so eine Form des Sich-Bewegens, die schon was von so Steadicam hat. Ich weiß nicht, ob Steadicam ist, aber auch ein bisschen unberechenbar dabei. Es ist eine ständige Bewegung, zumindest zunächst. Später werden das dann auch statische Einstellungen. Da ändert sich der Charakter des Films auch. Was auch sehr ungewöhnlich ist, ist die Musik. Eigentlich ist die ganze Zeit Musik. Und anfangs ist die eher so, die ist von, wie heißt der, Ernst Geissiger. Erst so ein bisschen geräuschhaft, gar nicht irgendwie sinfonische Begleitmusik, sondern auch so wie die Kamera ständig so ein Begleitgeräusch in Form von Bewegung macht, macht die Musik ständig ein Begleitgeräusch. Später wird die ganz anders, später wird die dann so Ethno, ethnopathetisch. Mhm. Also da gibt es einen Charakterwandel.
Gehst du damit?
Ich gehe bei Herzog meistens bei allem mit, weil ich finde, dass ich, sozusagen, weil ich diesen Weg gehe, weil man diesen Weg geht. Und irgendwie geht dann auch das ganze Ethnopathos und wie er dann die Wüste filmt. Auch das ist dann ja so eigentlich klassischer, pathetischer Herzog, so Draufsichten von oben und die Kamera bewegt sich ganz schnell über diese sehr, sehr toll marmorierte, gemusterte Salzwüste. Das holt er dann eben auch alles noch ab und irgendwie denkt man, ja, da wollte er vielleicht immer schon hin, aber vielleicht wollte er gar nicht immer schon hin, sondern das vorher ist auch sehr wichtig gewesen. Warum ist das vorher auch wichtig? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, wenn er von Anfang an in der Wüste wäre, dann wäre der Film viel weniger toll, als wenn man diese Durststrecken oder was immer das am Anfang ist, nicht mitgemacht hätte.
Heißt es, es gibt Momente, die du als Durststrecken empfindest oder die du öde findest dann, oder?
Ach naja, da wird dann schon relativ lange so miteinander gesprochen, Michael Shannon und Veronica Ferris. Ich meine, überhaupt Veronica Ferris, ja. Die ist so schlimm. Also die spielt hier seinen ZDF-Samstagabend in einem Herzog-Film.
Naja, Moment, das muss man, glaube ich, schon noch mal ein bisschen genauer angucken.
Ja, ich glaube das schon. Ich habe mir sie sehr genau angeguckt, weil ich mich gefragt habe, wie das eigentlich geht. Und also, was sie tut, hat mit dem, was Michael Shannon tut, wenig zu tun. Ja, und man hat immer den Eindruck, sie weiß auch nicht, wo sie hier reingeraten ist. Sie glaubt zu wissen, wo sie reingeraten ist und deswegen tut sie das, was sie tut, aber sie ist gar nicht da, wo sie glaubt, dass sie ist.
Vielleicht müssen wir hier auch noch sagen, noch ein paar Sachen erklären. Dass wir den Film alle auf Deutsch gesehen haben, ja. Oder? Jetzt ja. Nicht.
Wir drei. Lukas,
ich habe ihn auf Englisch gesehen.
Ja, da kannst du ja nochmal was
sagen. Das wäre ganz interessant zu wissen, weil in der deutsch synchronisierten Fassung wird Veronica Ferris, so wie ich das jetzt verstanden habe, nicht von Veronica Ferris gesprochen.
Sie
ist das korrekt?
Sie ist auf jeden Fall synchronisiert.
Und sie klingt nicht nach ihr selbst.
Ja.
Also ich war davon ausgegangen, dass sie im Englischen sich selbst spricht. Zumindest hat sie ein deutlich erkennbares deutsches Akzent, die Figur.
Ja, nee, also Garcia Bernal hat einen deutlich spanisch-italienischen oder italienischen Akzent, muss es ja sein, weil er ja eine italienische Figur ist. Auch interessant. Bei ihr, ja, sie ist definitiv synchronisiert und ich weiß gar nicht, ob ich ihre Stimme genug kenne, um das...
Ich war mir eben auch nicht ganz sicher, aber so aus der Erinnerung würde ich sagen, dass sie nicht sich selbst spricht. Dass es eher eine 0815 Synchronstimme ist, aber das wäre eine interessante Frage, die wir noch nachschlagen können.
Aber verteidige mal das Schauspiel von Veronica Ferris. Also ich meine, ich finde es ja toll. Also, aber,
mir ging es nicht darum, das jetzt so zu verteidigen, sondern erst einmal zu fragen, ob sie spielt wie in Fernsehfilmen. Und ich glaube, dass es ein anderes Spiel ist. Also ich glaube, dass es ein Spiel ist, das sich bemüht, ein anderes Spiel jedenfalls zu sein. Und zwar war ich erstmal, das hat natürlich was damit zu tun, wie sie auch inszeniert wird. Sie wird schon auch als so eine Form von bizarrem, keine Ahnung, Kometen oder irgendwie als sie ist da schon in Szene gesetzt als Wundertüte. Und insofern gibt es sicherlich irgendwie sowas, dass das ganz klar damit gespielt wird, dass sie jetzt eben nicht die Schauspielerin ist, die Michael Shannon ist. Aber ihr Spiel wirkte auf mich, vielleicht auch, weil sie wegen der anderen Stimme, wirkte auf mich schon sehr viel zurückgenommener, als das in Fernsehfilmen sein kann.
Ich kann da gar nicht viel sagen, weil ich weiß nicht, wann ich zuletzt einen Fernsehfilm mit Veronica Ferris gesehen habe. Wahrscheinlich nie. Aber also im Original mit der, ob das jetzt ihre eigene Stimme ist oder jemand oder eine synchronisierte mit deutschem Akzent, also sie wirkt einfach auf eine wirklich, finde ich, rührende Art unbeholfen. Das hat mich wirklich begeistert. Also gerade in den Wüstenszenen, da kommt sie auch zu sich selbst. Also in ihren Interaktionen mit den beiden Jungen. Das ist, finde ich, ganz toll, wie sie mit denen spielt und dann irgendwie denen was zu essen macht und so. Das ist alles so. Und irgendwie, das hat dann auch was sich gar nicht falsch anfühlt, weil wie soll jemand sonst da so reagieren? Also das kann man wahrscheinlich auch gar nicht spielen. Die Situation ist so absurd und so, so out there, dass man da gar nicht versuchen kann, weder als Regisseur noch als Schauspielerin wahrscheinlich, das irgendwie als eine psychologisch kohärente Rolle anzulegen. Das ist ein Bruch, der durchs Bild geht und der wird überhaupt nicht abgefedert. Das ist irgendwie, also das ist ja schon ein bisschen zu lange her, dass ich dass ich den Film gesehen habe, da kann ich mich immer nicht mehr so ganz an die konkreten Szenen erinnern, aber es sind auf jeden Fall, es hat mich vor allem wirklich in diesen Interaktionen mit den beiden Kindern wirklich sehr, sehr gut gefallen.
Da hat ja diese Clumsiness auch was, also dann doch was Rührendes. Also, wobei dann im ersten Teil dann auch im Flugzeug, wenn sie der Flugbegleiterin wirklich auch unbehelf erklärt, was sie für eine Delegation überhaupt ist und so. Da. Und vor allem, also ich meine, Werner Herzog steckt sie ja auch immer in unsägliche Positionen. Also, dass sie mit ihrem Tablet dann noch immer so Selfies macht und in Selbstgespräche verwickelt wird. Also das sind natürlich irgendwie auch unmögliche Situationen. Also es ist, glaube ich, schwierig, die sehr gut zu spielen.
Also ich gebe auch sofort zu, dass es dann einen Bruch oder Veränderung gibt, eben weil sie in den sozusagen in den Thriller-Genre verortbaren Szenen, da bemüht sie sich irgendwie schon sehr stark zu spielen. Also es gibt da so einen Moment, wo sie das ganz am Anfang, diese Verhörszene, wo man denkt, um Gottes Willen, also, weil da tut sie wahnsinnig viel und zittert und der Körper, also ist ganz klar, da gibt es hier so eine Provinzversion von Method Acting. Und was dann passiert, ist wirklich interessant, aber das hat tatsächlich mit der völligen Inkommensurabilität der Situation zu tun, in die sie verfrachtet wird.
Es gibt dann schon bald so eine Form von Entspannung in diesem Film, oder?
Ja.
Also auch eine Entspannung, was das Schauspiel angeht. Also nicht im Sinne von, dass es jetzt irgendwas wollte in Richtung von Authentizität. Also damit hat das, glaube ich, nichts zu. Also höchstens die Authentizität der Schauspielerin, die spielt, ne? Also die wird, glaube ich, sichtbar bei ihr. Also man kann ihr schon beim Spielen zusehen und es gibt da immer diese eine Ebene dazwischen. Aber auf eine relativ entspannte Weise, wie als würde sie sich plötzlich in dieses Konstrukt da so fügen. Also nicht, dass sie jetzt gleich würde mit Shannon. Das wäre vielleicht als Kontrast ganz interessant, wie seine Präsenz doch nochmal eine komplett andere ist. Aber dass sie zumindest diese extreme Mühe mal abgibt. Bei Michael Shannon war ich schon ganz baff. Also für mich war das ein Moment, der so viel muss man verraten. Also das kann man auch kann man ja überall sehen, überall nachlesen, dass er mitspielt. Dass am Anfang trägt er eine Skimaske und ist einer der Entführer und dann zieht er sie ab. Und es war schon ganz interessant zu sehen, wie dieser Moment, wo vorher ja lauter Skimasken um sie herum sind und man hauptsächlich Veronika Ferres sieht als Schauspielerin in diesen Settings und plötzlich tritt ein anderer Schauspielertypus mit ins Bild. Der hat natürlich schon eine Form von Präsenz, die erst einmal hat natürlich was mit der Persona Michael Shannon auch zu tun, wobei der lustigerweise hier, obwohl es sich anbieten würde, nicht den Verrückten gibt. Wäre jetzt meine These, dass er eigentlich, als Entführer, der möglich mit allen möglichen Plots irgendwie verbunden sein könnte, tritt er eigentlich als so etwas wie die normale Figur ins Bild. Im Gegensatz zu Veronika Ferres hat er sowas eigentlich, so eine Form von beruhigender Geerdetheit. Also war ganz baff eigentlich, als er da reinkam. Aber vielleicht sehe ich das ganz anders als Lukas.
Weiß ich gar nicht. Ich wollte nur kurz noch auf eine für mich fast die bizarrste Szene ganz am Anfang, wenn Bernal Ferres sexuell belästigt. Also das finde ich, das ist ein bisschen komisch, das zu sagen, aber vielleicht auch, weil Herzog einfach ein Regisseur ist, in dessen Filmen Sex sonst einfach gar keinen Raum hat. Also das kommt nicht vor, es kommt nicht nur vor, denn man hat das Gefühl, das ist eine Welt, in der es das eigentlich auch nicht gibt so richtig. Und dann irgendwie der Star, der größte Star wahrscheinlich, der in dem Film auftritt, Bernal, irgendwie legt seine Hand auf die Brust von Veronika Ferres. Und also das ist irgendwie eine naive Geste irgendwie. Und dann steht sie so auf und wandert so durchs Flugzeug. Und das finde ich irgendwie, da habe ich zum ersten Mal gedacht, dass der Film irgendwie macht Sachen, die auch Herzog irgendwie sich sonst nicht traut oder nicht machen möchte, und der geht auch nochmal irgendwie in eine ganz andere Richtung.
Ja, und ich meine auch, dass er, also diese Renaivisierung, die mit der Verfrachtung von Veronika Ferres und den Kindern auf diese Insel in der Salzwüste passiert. Also warum sie da nicht mehr spielen kann, sie wird da zusammengebracht, die muss über Tage oder wirklich lange beim Dreh zusammen gewesen sein mit zwei Kids, die blind sind und offensichtlich blind sind, die nicht schauspielen. Also man hat irgendwie den Eindruck, die wissen gar nicht, was da von ihnen verlangt wird. Also es ist ganz schwer zu beurteilen, was die da tun. Noch dazu haben sie die Namen von irgendwelchen Inka-Göttern. Also das tut Herzog irgendwie noch drauf. Und dann muss eben auch eine Veronika Ferres gucken, wie sie mit diesen Kids da klarkommt. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Also da hilft kein Schauspielen mehr. Da gibt es gar keine Art mehr, das zu spielen. Und so ist, ich war fast am fassungslosesten eben bei diesem Mensch ärgere dich nicht Spiel. Das geht 5 Minuten und das hat das.
Ja, der Zeitvertreib in der Wüste, nicht? Also dieses sehr deutsche Brettspiel, also ist wirklich merkwürdigst.
Ja, und ich glaube, die Regeln, also es gibt ja auch, ich habe das
nicht erkannt. Nach den Regeln. Die betrügen die Kinder und sie lässt sie auch. Und
ja, es ist aber auch ganz interessant, weil das Brettspiel offensichtlich ein Brettspiel tatsächlich für Blinde ist, weil es mit bestimmten Einkerbungen und irgendwie die Figürchen, die man da bewegt, werden so rasten irgendwie ein. Also es ist vielleicht auch einfach eine Form von Reisevariante des Spiels. Wird mit der anders gespielt und es wird viel Zeit darauf verbracht, dieses Spiel irgendwie dem Raum zu geben.
Ja, ich meine, das.
Nee. Nee, vielleicht nur noch mal kurz zu Shen, weil wir da vorhin waren. Ich habe jetzt Nocturnal Animals gesehen, wo ja auch Shen mitspielt und also irgendwie Shen ist ein sehr starker, also hat irgendwie so eine sehr starke Individualität als Schauspieler und in Nocturnal Animals ist das nur zu einem Klischee. Also das ist wirklich ganz schlimm. Also,
ein furchtbarer Film, oder?
Ganz, ganz, ganz schlimmer Film. Da bin ich völlig bei dir.
Ich habe ihn in Venedig gesehen.
Und da merkt man irgendwie, der hat irgendwie diese Idee von Michael Shannon als dieser irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, das ist halt so ein bisschen urwüchsiger Schauspieler, so die Düsterheit, die müssen wir jetzt ausbeuten. Das ist bei Herzog auch irgendwie alles da, aber auf eine völlig andere Art. Also der auch irgendwie wird auch Michael Shannon renaivisiert von dem Film. Also auch jemand, der wirklich das schon drauf hat, so auf Knopfdruck so seine Manierismen abzurufen, selbst der wird da irgendwie umprogrammiert und nicht dadurch, dass er irgendwie die gar nicht mehr hat oder ein ganz anderer wird, sondern irgendwie entdeckt Herzog da was an ihm, was vielleicht irgendwie, weil er ihn reduziert auf was anderes. Hat er keinen nicht breiten, der hat ja nicht viele unterschiedliche Sachen zu tun in dem Film. Der macht ja nicht immer dasselbe. Also er redet immer wieder auf Ferres ein und also erst sagt er nichts und dann fängt er irgendwann an zu reden und das ist eigentlich alles, was er macht. Das ist ja nicht so, dass er irgendwie einen wahnsinnig großen Spielraum hätte, wo er sich da ausbreitet in dem Film.
Es wird hauptsächlich geredet, ja. Es wird hauptsächlich geredet und sie sitzen an verschiedenen Orten nebeneinander.
Also weil Physis spielt natürlich eine Rolle, schon dadurch, dass die ziemlich große Veronika Ferres gleich gepaart, also es gibt diese Dreiergruppe, die ja eigentlich als die Protagonisten des Films eingeführt wird und von denen verschwinden eben zwei sehr schnell, also nicht sehr schnell, sondern dann einfach irgendwann, als man sich schon daran gewöhnt hat, dass man jetzt mit denen den Rest des Films verbringen wird, dann kriegen sie eben Durchfall und sind weg. Gelegentlich werden sie noch erwähnt, also es ist nicht so, dass der Plot sie komplett vergisst, aber was aus ihnen wird oder so, erfährt man nicht. Aber der eine von denen, Dr. Meyer, ist einfach sehr, sehr klein, ein sehr, sehr kleiner Mann, der ist irgendwie halb so groß wie Veronika Ferres oder naja, vielleicht 2/3. Also da auf der Ebene, sagen, auf der reinen Physis-Ebene wird eben auch von Anfang an ziemlich, ich weiß gar nicht, wie man das, ist eben die Frage, wie man das nennt, was Herzog da tut. Also mal die Frage, die man an den Filmen oder an Herzog und an viele seiner Filme und gerade diese Spielfilme ja dann doch irgendwann stellt oder ziemlich schnell stellt, ist, meint er das ernst? Und die ist einfach ganz, ganz schwierig zu beantworten, die Frage. Also die Frage ist, was daran meint er ernst? Irgendwas meint er eben natürlich ernst. Aber er meint nicht das 1:1 ernst. Er meint nicht den Plot ernst. Er meint nicht die Dialoge ernst. Obwohl er in den Dialogen dann viele Sachen doch wieder ernst meint, ziemlich sicher. Aber ich finde, das ist die Frage, wenn man die beantwortet kriegt, dann hat man das Rätsel dieser Filme gelöst. Aber ich glaube, man kriegt sie halt sehr, sehr schwer beantwortet.
Ja, für mich war das irgendwie so ein ganz reiner Meta-Herzog-Film. Also das ist wirklich ein Film, der irgendwie auch von Herzogs Kino handelt. Also diese Idee von irgendwo hingehen ans Ende der Welt, darüber hinaus und also warum muss man das nochmal machen? Also warum muss man das machen in einer hochtechnisierten Gesellschaft, die eigentlich schon alles weiß, die eigentlich schon die eigentlich ihre Grenzen schon x-mal überschritten hat, wo man eigentlich denkt, dass die eigentlichen Konflikte jetzt ganz woanders liegen, nicht mehr in diesem Entdeckergestus, den Herzog Nostea mit sehr viel Pathos immer wieder aufruft. Und die Frage ist halt, warum macht man das immer trotzdem nochmal? Warum macht Herzog das halt inzwischen 40 Jahren mit jedem neuen Film irgendwie wieder? Und ich glaube irgendwie, dass es dem Film diesmal ein bisschen weniger darum geht, das wirklich nochmal zu zelebrieren, sondern eher darum zu fragen, warum? Also was ist der innere Antrieb, das zu tun? Was ist der innere Antrieb, noch einmal in die Wüste zu gehen, noch einmal sich in so eine Extremsituation zu begeben, noch einmal den Naturkräften ins Auge zu blicken? Was ist, also ja, warum machen wir das? Und ich glaube, das ist ein bisschen anders als in den Dokumentarfilmen vor allem, aber auch in den meisten anderen Spielfilmen, dass es diesmal doch irgendwie, dass das Thema, das Thematische ist noch abstrakter als sonst. Es gibt zwar diese Wüste wirklich, es gibt auch den Vulkan wirklich, aber irgendwie geht es dieses Mal ein bisschen weniger um den Blick selbst, also der kommt natürlich schon vor, aber es geht irgendwie, ich habe das Gefühl, dass es, also die Metaebene, die immer dabei ist, dieses Mal prägnanter ist, als das, was worauf sie sich bezieht. Aber auf eine tolle Art, also nicht, dass es irgendwie dadurch, das wird ja dadurch überhaupt nicht zu einem irgendwie so intellektuellen Spiel oder so. Das ist es schon auch, aber das geht gar nicht darin auf. Das ist trotzdem noch trotzdem ist noch jede einzelne Einstellung wunderbar. Das ist eben das Tolle daran.
Naja, aber jede einzelne Einstellung ist wunderbar mit Veronika Ferres drin. Also es ist ja irgendwie schon, es gibt da ja schon irgendwie so einen Widerspruch, dass man mit einer Schauspielerin arbeitet, die man nicht ernst nimmt, oder? Nimmt Werner Herzog Veronika Ferres ernst?
Also nee, das glaube ich wirklich nicht.
In einem Interview hat er ja gesagt, das ist das Beste, was wir haben.
Sie sei die beste Schauspielerin, die wir haben, oder wie?
Ja, das kann man so und so verstehen. Nein, also ich meine, er nimmt sie ernst in dem Sinne, dass er schon weiß, was er mit ihr tut.
Ja, die Persona und das... Ich meine, physisch einfach, was sie ist und was sie kann. Und
es gibt eine Szene, wo sie dann Sportübungen macht. Ja. Einmal am Schreibtisch, irgendwie so eine Streckübung und dann am Boden auf dem Rücken liegend so Radfahren. Es ist ein tolles Bild, weil sie sieht dabei irgendwie wirklich ungelenk aus. Aber trotzdem fasziniert ihn das offensichtlich und trotzdem will er sie unbedingt so sehen. Und natürlich fasziniert ihn etwas an ihr. Und das ist ja nicht, also ist es ja nicht so, dass er sie in den Film holt, um sie zu verarschen. Überhaupt nicht. Sowas würde Herzog ja auch nicht tun.
Das wäre ja viel zu billig, aber trotzdem setzt er sie ja da in einer Situation aus, in der sie offenbar wird, im Gegensatz zu dem, in den Kontexten, in denen sie normalerweise stattfindet. Ne?
Ja, ich glaube, also das ist vielleicht ein Nebeneffekt, aber also ich glaube nicht, dass es irgendwie um eine Demaskierung von Veronika Ferres geht in dem Film oder sowas in der Art.
Ist schon eher ein Effekt, den sie in dem Film hat, oder?
Nee, aber in dem Film hat alles Effekte. Also es ist ja nicht so, dass der Film den Rest naturalisiert. Sie ist so unnatürlich, wie der Rest in dem Film unnatürlich ist, wie das Genre entnaturalisiert wird, wie die Figurenkonstellation entnaturalisiert wird, wie auch die Natur entnaturalisiert wird. Also das ist ja schon irgendwie das würde so könnte man mit Herzog bestimmt nicht drüber sprechen, weil er, glaube ich, auf einer reflexiven Ebene würde er eher sowas sagen wie unberührte Natur und Gefährdetheit. Und es geht ja darum, dass irgendwie der böse Konzern dessen Chef Michael Shannon spielt, dass der droht, die ganze Natur dort zu vernichten und den Vulkan Uturungku. Ich weiß nicht, wie oft das Wort Uturungku ausgesprochen wird. Ich dachte auch, sagt es nochmal, Uturungku. Also das ist eben beides drin. Also es ist, da gibt es eben schon dieses Ethos und Pathos, das Herzog, glaube ich, ganz ernst meint. Dieses Naturethos und dieses das Fragile, der Hinweis auf das Fragile des Menschen, wie des Menschen in der Natur vor allem. Aber er entnaturalisiert halt ohne Ende auf der Handlungs-, also im Umgang mit der Handlung, im Umgang mit der Kamera, im Umgang auch mit der Musik letztlich. Das ist ja das Faszinierende dran.
Bei Ferris, ich meine, das ist vielleicht auch nicht das Allerwichtigste, aber man muss dann auch vielleicht auch mitbedenken, dass es natürlich kein Film ist, der unbedingt für den deutschen Markt oder irgendwie aus dem deutschen Kino heraus gedacht ist. Also würde mich auch interessieren, wie das irgendwie Leute sehen, die einmal keine deutsche Muttersprache sind und dann auch Veronika Ferris nicht aus dem deutschen Fernsehen, aus deutschen 90er-Jahre Mainstream-Komödien und so weiter kennen. Ob das dann irgendwie, ob sie dann sagen, ja, das ist halt wieder weirdes Casting wie Nick Cage oder so, das ist jetzt halt die Ferris, diese komische deutsche Schauspielerin dieses Mal, wissen wir jetzt gar nicht so recht, was wir davon halten sollen. Oder ob das unsere Verwirrung auch nur halbwegs übersetzbar ist oder Grenzen überschreiten kann. Oder ob man den Film nicht ganz anders sieht oder zumindest diese Figur ganz anders sieht, wenn man erstmal kein oder kaum ein Bild hat von Veronika Ferris, bevor man in den Film geht.
Ja, können wir uns wahrscheinlich jetzt nicht hineinprojizieren in so ein Unwissen.
Ja, die Produktionslogik ist eh interessant. Das ist, glaube ich, der zweite Film, den er mit diesem Benner Reuer macht, diese Benner Reuer-Films, und das ist ja kein Hollywood-Film. Ich glaube auch nicht, dass da Hollywood-Geld, also was immer heute Hollywood-Geld ist. Ist ja
auf jeden Fall da, europäische, ja. Arte und sowas ist dabei. Es ist
genau, sogar Elschott ist drin. Im Filmspiel taucht der Reinhard Elschott auf, diese schlimmste aller Figuren aus dem deutschen Fernsehen. ZDF-Fernsehfilm, also das ist irgendwie schon ein sehr, sehr merkwürdiger Pudding. Und auch daraus, also ich meine, davon ist der Film ja nicht unberührt. Also das ist, irgendwo ist da auf einer Ebene ja auch echt schrottiger deutscher Fernsehfilm drin.
Die geht doch.
Ja.
Ja, das war ja auch schon in Queen of the Devils.
Ja,
so.
Ja.
Wisst ihr etwas darüber, ob der Film ursprünglich anders sein sollte? Also ich frage deswegen, weil hier bei IMDb steht irgendwie an erster Stelle beim Cast Werner Herzog als Man with One Story. Er kommt nicht vor, oder habe ich das verschlafen? Nee,
unter einer der Masken könnte er natürlich nichts gesagt haben.
Er hat einen Auftritt im Flugzeug, da sitzt er hinten drin.
Also, das habe ich übersehen.
Aber er hat keine Sprechrolle. Okay. Also da sitzt er ganz hinten links.
Ah. Und bei den Bildern, die ich vom Dreh irgendwann mal vor einiger Zeit gesehen hatte, gab es auch doch präsente Kamele. Hier sind ja keine Kamele vorgekommen, leider. Also ich hätte gerne Kamele gesehen. Also ich habe mich einfach gefragt, ob das eigentlich 2,5 Stunden sind und wir hier nur 1,5 Stunden davon sehen. Also ich könnte mir das gut vorstellen bei dem Film. Also nicht, weil da was fehlen würde, sondern weil er ja auf eine Art und Weise extrem reduziert ist. Jetzt auch im Vergleich zu Queen of the Desert viel, viel weniger Plot und Locations und so weiter auffährt. Also auf eine Art und Weise war ich baff, einfach, ja, also weil es so schnell, so langsam an diesen Orten bleibt und man könnte Veronika Ferris noch an viele andere Orte schicken, als nur an diese paar wenigen. Also wisst ihr nichts drüber.
Okay. Und also, ich meine, klar gibt es irgendwie so Herzog-Trademarks, aber man kann sich ja noch nicht mal sicher sein, was ein Herzog-Trademark ist. Okay, singende Tiere vielleicht oder sprechende Papageien. Aber am Ende diese Fotos, diese Erinnerungsfotos, das ist so gaga. Also ich meine, das ist so kindisch gaga. da gibt es eben wie so Erinnerungsfotos, wie vom schiefen Turm von Pisa, oder wo die Leute immer den Arm dagegen halten. Und dann... In der Wüste, also na, kann man nicht beschreiben, muss man unbedingt gesehen haben.
Ja, also es ist, es wird halt immer besser. Also es ist meine Wahrnehmung, dass, also ich habe da mit dem Anfang größere Schwierigkeiten. Vielleicht hätte ich sie nicht, wenn ich wüsste, wie es abläuft.
Auf jeden Fall ein klarer Fall von Two Thumbs Up von allen.
Ihr müsst euch auf das Wagnis einlassen, das Salt and Fire heißt, und lasst euch nicht abbringen von den vielen Naysayern, die es geben wird, mit Sicherheit. In Right Now, Wrong Then von Hong Sang-soo führt uns Frieda ein.
Genau, Right Now, Wrong Then von Hong Sang-soo. Geht es um die alte Geschichte, Boy meets Girl, beziehungsweise Regisseur meets Malerin. Ein Regisseur ist auf einer Durchreise, soll in dem kommenden Tag seinen Film präsentieren und über diesen sprechen, kommt aber einen Tag zu früh, trifft dann in einem buddhistischen Tempel eine Frau, spricht sie an, lädt sie auf einen Kaffee ein, dann besuchen sie noch gemeinsam ihr Atelier, trinken danach auch zusammen Sushi, essen und trinken, gehen dann noch zu Freunden von ihr, also verleben wirklich einen ganzen Tag zusammen. Und dann bricht der Film ungefähr nach einer Stunde ab. Also es ist wirklich so, vielleicht kann man so sagen, ein Diptychon, also zweigeteilt. Und der Film beginnt nochmal. Also genau dieselben Figuren und dieselben Orte. Zunächst mit Minimaldifferenzen in den Dialogen kommt es dann immer wieder zu neuen Verschiebungen. Das wird auch schon anfänglich klar, dass die beiden Teile unterschiedliche Titel haben. Der erste heißt Right Then, Wrong Now, und wohingegen dann der zweite Right Now, Wrong Then heißt. Da wird schon so eine Wertung eigentlich vollzogen von den beiden Teilen. Darauf ist dann noch einzugehen. Man muss sagen, dass sie beide aus einer männlichen Perspektive erzählt werden. Das ist im ersten Teil noch viel stärker, also viel dezidierter, weil da gibt es auch noch ein Voice-Over. Was kann man noch zu dem Film sagen? Er wurde in Locarno im vergangenen Jahr prämiert, hat da den Leoparden gewonnen und auch der Hauptdarsteller hat einen Preis gewonnen und kommt jetzt, was sehr ungewöhnlich ist, war überhaupt für einen Hong Sang-soo-Film ins deutsche Kino. Also, dass er überhaupt hatte sonst einen Film überhaupt.
Nee, ist der
ist der allererste, und da kann man Grand Film hier an dieser Stelle auch mal loben, diesen kleinen Nürnberger Verleih.
Den sollte man sowieso immer loben, weil die ja tatsächlich auf die heroischste Weise Sachen ins Kino bringen, die sonst in Deutschland tatsächlich im Kino unsichtbar waren. Love Diaz und andere Sachen.
Zuletzt den Paul Mboyu, The Treasure. Und das sind tatsächlich oft Filme, die entgegen dem, dass sie eigentlich weltweit zu den interessantesten und wichtigsten Filmen der jeweiligen Kinojahre zählen, irgendwie in Deutschland nicht sichtbar werden. Und insofern ist es toll, dass sie diese Arbeit machen.
Ja, ich finde tatsächlich allerdings, dass sie jetzt Hong Sang-soo bringen, nochmal toller. Weil, weil das einer seiner tollsten Filme ist, finde ich. Aber auch, weil Hong Sang-soo eigentlich ein Regisseur ist, der eigentlich wunderbar funktionieren könnte im Kino, im Arthouse-Kino, wenn es noch sowas gäbe wie ein richtiges Arthouse-Kino. Das ist, also, seine Filme wurden öfters verglichen mit französischen Regisseuren wie Romer und anderen. Das ist naheliegend, aber es ist eine ganz eigene Art von Liebeserzählung, meistens eher ein bisschen komödiantisch, manchmal eher ein bisschen melodramatisches spielend, aber es hat eben eine Art von eloquenter Leichtigkeit, die eigentlich im Kino auch, also auch außerhalb von Korea, auch in Europa, auch in Deutschland funktionieren müsste. Wenn man, also wahrscheinlich gibt es Gründe dafür, dass das bisher nicht funktioniert hat oder dass sich jemand es getraut hat, aber ich hoffe sehr, dass sich das jetzt eben durch diesen Film ändert. Und dass es doch noch irgendwie, oder dass es vielleicht doch wieder diese Form von Kino auch geben wird im regulären Arthouse-Betrieb. Also ja, wie gesagt, ich finde den Film wirklich ganz, ganz toll. Und das, also vielleicht, um jetzt doch zum Film zurückzufinden, Also es gibt ja, was du erwähnt hast, diese Zweiteilung. Das ist was, was Hongkong so oft macht. Aber ich finde, selten ist die Zweiteilung so, ja eigentlich so verwirrend wie hier. Weil eigentlich nicht so ganz klar ist, also bis zum Schluss nicht, aber es ist auf eine sehr interessante Art nicht klar, worin sich die unterscheiden, oder worin der Punkt der Unterscheidung ist. Die Unterscheidung selber ist doch irgendwann relativ schnell, ist dann doch irgendwie klar, aber was der Punkt dieser Unterscheidung ist, ist nicht klar. In anderen Filmen, die ähnlich gebaut sind, zum Beispiel, ich glaube, Virgin Strip Bear by Her Bachelors, ist es ziemlich genauso. Es gibt auch eine zweigeteilte Geschichte, die eigentlich dieselbe Geschichte ist. Da ist es uns aber unterschiedliche Erzählperspektiven. Also, und das ist hier ja nicht so. Wie du erwähnt hast, ist beides weitgehend aus der Perspektive des Mannes erzählt. Und auch der Verlauf des Abends unterscheidet sich nur in Nuancen, zumindest bis kurz vor Schluss.
Ja, ich finde es ganz, ganz schwierig, über Hong Sang Soo zu reden. Das ist sein 17. Film. Ich habe sie alle gesehen, ich habe über alle geschrieben. es ist irgendwann sehr schwierig, immer noch was Neues zu schreiben, weil sie sich eben auch sehr ähneln. Und wie die zwei Hälften hier zugleich auch immer so spezifisch unterschiedlich sind, dass man gar nicht so genau sagen kann, was die, oder so unspezifisch unterschiedlich, das meine ich eigentlich. Sie sind so unspezifisch unterschiedlich, dass es ganz schwer wird, über die Differenzen zu reden. Man kann natürlich Differenzen feststellen. Also hier kann man sagen, es gibt Szenen, die es in beiden Teilen, im ersten Teil und im zweiten Teil. Man könnte sagen, das zweite ist ein Remake des ersten Teils, wäre zumindest eine Art, es konzeptuell zu fassen. Und ist auch tatsächlich so komplett nach dem Abschluss des ersten Teils gedreht, mit denselben Schauspielern und allem. Also man kann an einzelnen Szenen sagen, okay, hier gibt es eine klare Differenz. Also wie über ein Bild gesprochen wird, wie das Gespräch zwischen der Malerin und dem Regisseur in dem Atelier inszeniert ist, wer wann im Bild ist. Also man kann die Differenzen schon beschreiben. Es folgt aber aus dieser Differenz nicht logisch, nicht unbedingt eine klare Angabe dafür, wie es sich jetzt weiter different verhalten sollte. Es verhält sich auch nicht logisch different anders. In der späteren Szene passiert was sehr, sehr Merkwürdiges. Der Regisseur zieht sich nackt aus vor so einer Gruppe von Frauen. Das ist im ersten Teil nicht passiert und das wird dann auch schon so ein bisschen verhandelt, was das bedeutet. Aber es ist auch so eine Differenz, die ein bisschen erratisch als Differenz im Remake auftritt. Und also ich würde genau ähnlich wie Lukas beschreiben, dass diese Verschiebungen, man kann sie sehen, man kann sie benennen, man kann darauf achten. Es ist wie bei Hong Sang-soo auch immer so, dass man denkt, dass man so viel auf Differenzen achten muss, dass man die Filme anders guckt, weil man schon beim ersten Gucken weiß, da werde ich irgendwann mal auf eine Differenz achten müssen bei dem, was ich jetzt gesehen habe. Was das Sehen von Film, von den Filmszenen verändert. Aber man kann eben nie vorher ansteuern, welches jetzt die entscheidenden Punkte gewesen sein werden, in denen sich eine Differenz in der Wiederholung oder in der Variation ergeben hat. Ja, und das finde ich hier in der Tat auch verwirrend. So klar das Grundprinzip ist, zweimal dasselbe, das nicht ganz dasselbe ist, ist unklar, was diese Differenz bewirkt.
Ich glaube, das hat was ganz Wesentliches vom Kino von Hong Sang-soo getroffen, weil die Filme, und deswegen muss man hoffen, dass nicht nur der Film in deutschen Kinos läuft, die Filme funktionieren schon auch auf der Grundlage, dass man andere Hong Sang-soo-Filme gesehen hat, beziehungsweise sie funktionieren dann deutlich besser. Also es gibt sowas, dass sich sowas wie so ein, also für mich ist es so ein bisschen eine Funktionsweise wie bei Inside-Jokes, also wenn man irgendwie bestimmte Parameter schon kennt, dann funktionieren die Witze sehr viel besser. Das heißt nicht, dass der erste Film von Hong Sang-soo, den man sieht, nicht funktioniert, aber es heißt nur, dass sich das potenzieren kann, das Vergnügen, wenn man genau eben schon von Beginn an auf bestimmte Finessen anspringen kann. Es gibt einfach eine ganze Anzahl an Motiven, die bei Hong Sang-soo ständig vorkommen, in fast jedem Film sitzt irgendwann ein Mann und eine Frau, sitzen sie gemeinsam in irgendeinem Restaurant oder in einem Café und trinken Soju und essen dabei oder auch nicht, aber auf jeden Fall wird viel Alkohol getrunken. Und es gibt in der Regel eine Konstellation, wo ein Mann eine Frau begehrt und darüber verhandelt wird, ob es dafür eine Auflösung gibt oder nicht. Und oft sind ja diese Spiele auch mit der Struktur, es gibt ja in vielen Filmen von Hong Kong so Strukturen, wo Sachen sich wiederholen, ähnliche Situationen entweder tatsächlich einfach in Parallelwelten oder so nochmal stattfinden oder auch einfach nur eine ähnliche Situation findet nochmal statt, aber mit einer leichten Verschiebung von einer Figur oder einfach nur von der ablaufenden Zeit. Und die haben tatsächlich ihren Reiz da. Auch darin, mal abgesehen davon, dass es oft einfach tolle einzelne Szenen sind, haben sie auch einen Reiz dadurch, dass sie halt sich auf viele andere solcher Szenen beziehen. Ich glaube, hier, also ich finde den Film auch, ist für mich auch einer der gelungensten Filme von ihm. Und ich würde sagen, vielleicht so ein bisschen im Gegensatz, aber nicht im Widerspruch zu dem, was Lukas gesagt hat, mich auch, weil der Film auf eine Art und Weise extrem schlicht, also sehr, sehr, sehr klar ist. Also die Trennung in der Mitte und die Szenen, die sich wiederholen, da ist eigentlich nicht viel verrätselt, sondern es ist irgendwie, es ist sehr leicht, dem zu folgen, und es gibt eigentlich genügend Marker erst einmal, um zu sehen, dass es eine Wiederholung mit einer verschobenen Haltung ist. Die jetzt genau festzumachen darauf, was sie jetzt bedeuten würde oder so, ist klar, das ist nicht so einfach. Aber es ist klar genug, so dass man damit arbeiten kann und dass es Erwartungen schürt. Und die werden dann eben wieder enttäuscht, und es ist ein Spaß, dem zuzusehen. Es ist ja, also für mich entscheidend ist halt, es sind ja schon irgendwie, auch das ist wieder eine Komödie, aber es ist ja keine Komödie, die irgendwie die aus einzelnen komödiantischen Szenen bestehen würde, sondern die eher, wo das Komödiantische eher in der Struktur liegt, so in so einem gewissen Ablauf.
Ja, was mich eigentlich so sehr, also beeindruckt und auch berührt hat, war wirklich so diese Präzision in, also Alltagsbeobachtung und dann auch in der Kommunikation und auch ihrer Verfehlungen oder das in Gesprächen, dass es oft so also eine arabeske Struktur gibt oder so Sprachgelernten. Es gibt diese Szene, wo sich beide kennenlernen in diesem buddhistischen Tempel. Und da gibt es immer wieder so Neuanläufe. Also es gibt diese, was machst du? Und da sagt sie als erstes, ja, ich trinke einen Bananashake. Okay, dann verquecksilbert das Gespräch. Dann kommt es wieder, was machst du? Ja, ich mache nichts Besonderes. Dann läuft das Gespräch wieder weiter und irgendwann sagt sie, ich würde mich beschreiben als jemanden, der malt. Ich meine, wie toll ist das denn? Also, dass man eine Selbstbeschreibung in Konjunktiv, dass man das noch so in Klammern setzt und auch nicht irgendwie einen Berufsstand nennt oder dergleichen, sondern eben auch, ja, ich bin jemand, der malt oder ich würde mich als jemanden beschreiben, der malt. Und da sieht man aber auch, finde ich, so wie Hong Sang so präzise ist also in dem Umgang mit Sprache, und da gibt es eben auch nochmal wieder so eine Verschachtelungsstruktur oder so eine Verklammerung, die ich ganz toll fand. Und das ist natürlich immer dann in diesen Gesprächen, genau, um Annäherung, um was kann man, was will man von sich preisgeben und eben diese kleinen Modifikationen, dann ständig, dass so Zwischenräume, dass es ständig um diese Zwischenräume geht, um dieses, ja, Zwischenräume zwischen dem Gesagten und Gemeinten und so weiter.
Ja, ich denke auch, also ich meine, einmal ist es wahrscheinlich schon so, wenn man Koreanisch könnte, wären die Filme noch viel reicher, weil man
Ja.
merkt, der arbeitet wahnsinnig viel mit Sprache, der hat da sicher ein wahnsinnig tolles Gespür, und wahrscheinlich wären die Filme dann auch auf einer anderen Ebene nochmal sehr, sehr lustig, wenn man einfach das Sprachmaterial direkt der Zugang hätte dazu. Aber ich denke auch, dass diese Realität, was Frederik, du meintest, dass man irgendwie an andere Filme, an andere Hong Sang-soo-Filme denkt und das alles schon mitdenkt, ist ja wirklich so, dass er irgendwie diese Idee der Realität in die Filme mit reinnimmt. Also nicht nur, und zwar nicht nur, glaube ich, auf der Handlungsebene, also dass es irgendwie in dem Fall eine Zweierserie gibt, sondern auch irgendwie irgendwie ist es auch eine Disposition von den Figuren. Also, dass die Figuren auch so zwanghaft Dinge wiederholen. Also, und zwar vor allem die Dinge, die nicht funktionieren, wiederholen. Immer wieder dieselben Fehler machen, immer wieder den gleichen Blödsinn. Und bis in die einzelnen Dialoge hineingeht, dass so eine wirklich pathologische Selbstserialisierung gibt, dieser Figuren. Und das passt irgendwie auch zu den Situationen, in denen sie sich befinden. Das sind ja irgendwie meistens eben Singles. Es gibt kaum irgendwie glückliche Beziehungen in dem Film und schon gar nicht gibt es Familien oder sowas. Das sind ja alles Sachen, die davor stattfinden oder halt in so einem Lebensbereich, der sich ja auch extrem lang hinziehen kann. Also der, wo zum Beispiel auch Seinfeld, ich finde Seinfeld ist ein interessantes Parallelprojekt vielleicht verschobenes mit den Hong Sang Soo-Filmen. Also dieser ständige Aufschub, den die Filme irgendwie selbst darstellen auf eine Art. Also es gibt nichts anderes als diese ewige Serialisierung, der keiner entkommen kann in diesen Filmen. Und irgendwie Hong Sang Soo setzt dann halt noch einen drauf, indem er dann auch noch die Struktur drüber setzt. Das finde ich irgendwie. Aber es ist halt wirklich so als Gesamtprojekt faszinierend, aber es realisiert sich ja dann auch wieder in jedem Film ein bisschen anders. Und das ist einfach super, dem zuzuschauen, Jahr für Jahr.
Ja, ich meine, es gibt in den Filmen immer mindestens 3 bis 4 Strukturebenen, die nicht so richtig, also da muss man erstmal drauf kommen, dass man die miteinander verschrauben kann. Also diese quasi mathematische Strukturebene, wo es eben immer so ein klar angebbares Prinzip gibt, der Verschiebung, der Wiederholung, der Variation. Dann gibt es diese ganz andere Strukturebene, die ihr beschrieben habt, wo sehr alltagsnah, naturalistisch wäre schon auch wieder ganz falsch, es ist schon eher wie bei Romer, aber es geht um Material, das aus dem Alltag kommt und aus der Begegnung mit Dingen kommt und Begegnung mit anderen Menschen und dem Rumsitzen an einem sehr spezifischen Ort. Also das ist sozusagen die untere Ebene. Und dann gibt es dazwischen aber noch so eine Ebene, die das in Beziehung bringt, die viel wirklich mit auch dann mit Zufall zu tun hat. Also wo, und also man muss ja auch wissen, wie Hong Sang-soo arbeitet. Der schreibt eben keine Drehbücher, sondern er schreibt eigentlich jeden Tag neu, also er schreibt nur am Morgen des Tages die Szenen und die Dialoge für den Drehtag. Und das heißt, das setzt sich da selbst diversen Einflüssen, Zufällen aus, auch der Möglichkeit, dass irgendwie gar nichts passiert oder eben nichts einfällt. Dann muss daraus halt was entwickelt werden. Das heißt, es gibt in den Filmen ständig auch immer noch dieses Moment des Weglosen und des Findens des Wegs für den Tag. Und dadurch ist immer, obwohl es sagen, auf so einer oberen Ebene ein ganz klares mathematisches Prinzip gibt, gibt es auf dieser Ebene sagen, eine ständige Offenheit und Unruhe in diesen Filmen. Und die Faszination liegt schon natürlich im Mit- und Gegen- und Nebeneinander dieser Ebenen. Und er hat immer sehr, sehr tolle Schauspieler. Also das ist schon auch wichtig. Das sind auch teilweise richtige Stars in Korea, die da inzwischen so ein bisschen wie Woody Allen eigentlich, kann da, glaube ich, inzwischen fast jeden haben. Und das ist aber auch wichtig, weil die eben nicht nur Texte aufsagen, sondern weil da ganz viel auf der Ebene von Körpersprache stattfindet und einer Form der auch der Auflösung der Körper. Das Trinken ist eben auch sehr, sehr wichtig. Also die Betrinken, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, jedenfalls
einfach. Doch, das Betrunkensein, ne?
Das Betrunken, also er hat immer darauf bestanden, dass die sich wirklich betrinken in den Szenen und er hat sich mitbetrunken. Wahrscheinlich ist das immer noch so. Also sagen, diese Form von Auflösung und Kontrollverlust, die gesucht wird, ist eben auch sehr wichtig. Es geht da um so eine Gleichzeitigkeit von totaler Kontrolle und quasi total im Kontrollverlust und der Frage, was passiert, wenn man das ineinander stellt. Und das passiert, es passiert nicht immer dasselbe, klarerweise. Es passiert strukturell irgendwie immer dasselbe, aber das spielt sich in den einzelnen Filmen, auch je nachdem, wie die Struktur, sozusagen die mathematische Struktur gebaut ist, spielt sich das eben dann doch wieder sehr unterschiedlich ab.
Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall keine Befreiung. Also auch beim Alkohol ist das gerade ganz deutlich. Es ist eine Art von Binnendifferenzierung, eher als eine Befreiung, eine Expansion nach außen. Also durch den Alkohol besonders wird nie irgendwas gesprengt oder gibt es nie neue Möglichkeiten, die sich ergeben. Es gibt so kleine, es gibt eher so kleine Ausdifferenzierungen der spezifischen Psychosen, die dann auch irgendwie formal werden. Also ich denke schon, dass das ist eine interessante Art von Kontrollverlust, der eben gerade nichts freisetzt, sondern irgendwie eigentlich eher irgendwie Ja, ein weiter einschließen, diese Gefängnisse, die aber viel interessanter sind, als man denkt auf den ersten Blick. Was so eine ganz ein bisschen andere Drehung. Ich habe gesagt, es gibt keine Familien, das stimmt nicht ganz, weil der Regisseur, also die männliche Hauptfigur, ist verheiratet.
Das sind die nicht so selten, aber das
Ja.
heißt trotzdem nicht, dass da irgendwie eine funktionierende Familie. Also die Frau ist immer irgendwie woanders oder es geht dann eben um Eifersucht oder
Ja.
er,
Und
ja.
es gibt noch einen Gossip-Überschlag dieses Mal, weil Hong Seng-soo selbst ist auch verheiratet. Und in dem Film geht es darum, dass ein verheirateter Regisseur eine Affäre haben möchte. Und Hong Seng-soo hatte tatsächlich eine Affäre mit der Hauptdarstellerin des Films. Und jetzt ist alles kaputt.
Also ich würde ja mal einen Versuch wagen, diese zwei Teile auseinander zu dividieren oder deren Differenz zu benennen. Also die Titel liegen ja etwas nahe, also dass ein Teil davon richtig ist, was auch immer jetzt richtig bedeutet, aber richtig, und dass einer eben falsch ist. Und was mir aufgefallen ist, ich könnte jetzt nicht beschwören, dass es den gesamten zweiten Teil über so ist, aber dass die Perspektive, die vorher sehr klar auf der Seite des männlichen Protagonisten ist, sich so weit verschiebt, dass sie ihn selbst mehr mit in den Blick bekommt. Also die Kameraposition, insbesondere beim Palast, weiß ich es noch sehr deutlich, es ist aber auch in folgenden Situationen ein bisschen anders, dass die Kameraposition sich ein bisschen weiter von dem nah am männlichen Protagonisten mit ihm gemeinsam blickend auf die Frau verschiebt zu einer Position, die ihn mehr ins Bild, also noch nicht ganz ins Zentrum holt, aber jedenfalls mehr ins Bild auch nimmt, also eine Perspektivverschiebung in dem Sinne. Und dann gibt es natürlich eine Handlungsverschiebung. Du hattest es quasi so angedeutet, Eckhardt, ohne zu viel zu sagen, aber es gibt eine Form von Ehrlichkeit. Also das ist, glaube ich, der manifesteste Unterschied. Dann eben die Frage, was er bedeutet und was er bringt. Aber es gibt irgendwie eine Szene, die jedenfalls behauptet, irgendwie Ehrlichkeit darstellt und im ersten Teil der gleiche Teil irgendwie Floskelversatzstück ist. Und die werden quasi ausgetauscht und haben dann so Wirkung, und diese Ehrlichkeit zieht sich halt so, ziehen sich durchaus durch. Also es gibt ja, also das Motiv der Ehrlichkeit, ich will jetzt nicht sagen, dass es Ehrlichkeit ist, weil dafür ist es zu sehr voll mit bewussten Zuschreibungen, als dass es jetzt so eindeutig so etwas wäre. Aber der Regisseur, der selbst immer wieder irgendwie Rollen spielt und Rollen annimmt, die Anwesenheit in einer fremden Stadt oder Vorort, ich weiß jetzt nicht genau, wo das ist, aber irgendwie mit einer U-Bahn entfernt von dem Ort, an dem er lebt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass er irgendwie die U-Bahn nur nehmen muss, um nach Seoul zu fahren. Aber
Also, nee,
vielleicht.
es ist eine Stadt um die 50 Kilometer von Seoul entfernt.
Okay.
Aber mit dem Zug kommt man hin, ja.
Okay, ja, dann waren die Untertitel, haben mich da ein bisschen in die Irre geführt. Und er nutzt eben diesen Ort, um irgendwie sein eigenes Verhältnis zu den Frauen irgendwie verschieden zu spielen. Und im zweiten Teil ist seine Performance eben eine andere als im ersten Teil.
Genau, beschreibt die Sache nochmal anders, weil ich meine, Ehrlichkeit bei Hong Sang-soo ist schwierig, weil es gibt nie Ehrlichkeit ohne Motiv.
Genau, aber muss es ja nicht geben.
Ja, aber Ehrlichkeit klingt erstmal gut, aber es geht durch immer, also Reden ist bei Hong Sang-soo fast immer auch, also einerseits natürlich irgendwie verführen, das Moment gibt es natürlich, das kippt aber eigentlich immer in Verletzen. Also die Männer verletzen eigentlich immer die Frauen durch Reden. Und also auch, ja, das stimmt mit dem Alkoholisieren. Also sagen, was da an Offenheit entsteht, sind nur weitere offene Möglichkeiten, sich unmöglich zu machen oder sich unmöglich zu benehmen. Da gibt es immer wieder Überraschungen, weil was alles immer noch passieren kann. Aber klar, das hat nichts von Befreiung. Das hat auch nichts davon, dass sagen, dadurch Harmonie entstünde, sondern es geht, und das ist eben, also das sind Komödien, aber es sind schon eigentlich immer Komödien über die Unfähigkeit eigentlich der Männer, ja, sich Frauen gegenüber so zu verhalten, dass das erträglich ist. So grundsätzlich muss man es eigentlich sagen.
Ist das eigentlich ein chauvinistisches Kino?
Ja, es ist das Gegenteil eines chauvinistischen Kinos,
Weil es das
weil
mit
es diese
Love,
Figuren
meinst
nicht
du?
affirmiert. Also, diese Männer werden ganz sicher nicht affirmiert. Die werden auch nicht verurteilt. Die werden einfach ganz schonungslos vorgeführt. Aber also schonungslos heißt eben, da gibt es dann auch keine Schonung. Und sie sind immer die sehr viel, sind immer, also ich meine, die Frauen sind auch mal so und da gibt es auch unterschiedliche, aber diejenigen, die verletzen, sind eigentlich immer die Männer. Und diejenigen, die also die Unreifen auch, also diese ganze Motivlage hat eben mit ganz vielen Sachen zu tun. Diese Männer sind unreif, sie sind narzisstisch, sie sind unfähig zu Bindungen, sie können ihre eigene Verletzung nur dadurch irgendwie umsetzen, dass sie andere noch viel mehr verletzen. Das ist eigentlich das Syndrom, das in allen Filmen verhandelt wird, als Komödie. Aber dass es Komödie ist, heißt noch lange nicht, dass es diese Männer affirmiert.
Es gibt ab und zu auch Frauenrollen, die ähnliche Positionen einnehmen. Nicht identisch, aber ja. Ähnlich. Also sein neuester Film geht ein bisschen in die Richtung. Und es ist Our Daughter, Hey One. Da nimmt die Protagonistin durchaus auch eine Position ein, wo sie irgendwie auch eine Performance gegenüber den Männern auffährt, um gewisse Ziele zu erreichen. Aber ist sicherlich nicht komplett deckungsgleich jetzt mit der mit diesen wehleidigen und verletzenden und sich selbst bespiegelnden Männerfiguren.
Und ich meine, es ist, wir haben ja, ich glaube, wir sogar ungefähr in dieser Konstellation über diesen Garrel-Film gesprochen, den letzten, wo sich die Frage dann auch, also den ich tatsächlich
sehr chauvinistisch, von Frauen meinst du?
Ja, den ich tatsächlich ziemlich chauvinistisch finde. Und das ist irgendwie schon nochmal ganz anders, weil eben dieses Moment der totalen Schonungslosigkeit dazukommt. Und die Männer, also den Männern, die verlieren ja auch immer. Also das geht ja auch nie gut. Es gibt ja nicht in dem Sinne zumindest ein gültiges oder bleibendes Happy End in diesen Filmen, soweit ich mich erinnere.
Ja, nochmal, was das diese Zweiteilung angeht. Ich bin wirklich nach wie vor irgendwie. Also ich habe auch ein bisschen darüber gelesen, was in den Kritiken dazu gesagt wurde. Und jeder hat da völlig andere Meinung dazu. Also, und ich habe auch zum Beispiel genau das Gegenteil gelesen, also dass es nicht um die Wahrheit im Wahrheitsdiskurs geht, im Zweiten, sondern dass das Zweite eigentlich eine Wunscherfüllungsfantasie ist und das Erste die Wahrheit. Also bei dem Zweiten geht es ja so ein bisschen besser, läuft alles so ein bisschen besser, sie kommen ein bisschen besser miteinander klar und es gibt sogar einen Kuss und so weiter. Und das Publikumsgespräch läuft auch besser. Zum Beispiel im Kino als beim ersten. Da gibt es wirklich jede Position wahrscheinlich, die man finden kann, findet man auch irgendwie. Also eine Sache, die mir, ich meine, das sind ja auch so kleine formale Unterschiede. Du hast ja benannt den Voice-Over, den es nicht mehr gibt. Und eine Sache war mir aufgefallen, irgendwie gibt es weniger so Zwischenszenen. Also im ersten zum Beispiel diese Regieassistentin, die taucht im zweiten erst ganz am Ende auf. Die hatte im ersten davor ein paar Szenen. Und auch sonst gibt es da immer wieder zwischen den einzelnen großen Blöcken, den Gesprächsszenen der beiden Hauptfiguren, gibt es im ersten immer wieder so Übergänge. Also einmal durch den Voice-Over, dann aber auch durch andere Räume und
so Stadtansichten und Passagen. Dass sie auch so laufen durch die Stadt,
ja. Und das fällt fast komplett weg im zweiten. Der zweite ist wirklich so, da gibt es irgendwie so drei, vier Blöcke, die aus diesen langen Gesprächsszenen bestehen, die dann eben ein bisschen andere Dynamik bekommen. Vielleicht auch einfach, weil sie mehr Raum haben und weil es irgendwie nur noch das gibt und nichts mehr sonst in dem Film. Also das irgendwie würde ich eher sagen, dass es auf diese Art vielleicht so eine Essenz aus dem ersten ist, die aber nicht irgendwie eine Wahrheit findet, sondern irgendwie was anderes halt. Also
wenn ich das richtig erinnere, ist es so, dass der erste Teil wirklich fertig war und er ihn dann mit den Schauspielern angeguckt hat, sodass die sagen alles, der Film, die Regie, der Schauspieler, alle sagen, reagieren eigentlich auf diesen ersten Teil. Und bestimmte Sachen sind dann eigentlich wahrscheinlich einfach nicht mehr nötig, das nochmal zu zeigen und zu drehen. Aber gearbeitet wird an den Verhältnissen der Figuren und darauf. Deswegen ist es vielleicht richtig, dass das eine Essenz ist, weil darum geht's und das wird dann nochmal neu verhandelt und nochmal neu gedreht.
Und das stand von Anfang an fest, dass sie das machen würden?
Weiß ich nicht.
Ich habe mich gefragt.
Vielleicht stimmt's auch nicht. Ja. Ich bilde mir das, stelle mir das als ein logisches Szenario vor. Also was ich weiß, ist, dass tatsächlich die auf den ersten Teil reagieren. Also den gab es schon als solchen.
Ich hatte ganz kurz wegen dem Titel. Also ich hätte gedacht, ich glaube, im koreanischen Original heißt das genauso, glaube ich. Oder? Habt ihr das? Weil, also ich habe mich gefragt, ob das Wortspiel, also wie weit das geht. Also right now ist ja Doppelbedeutung im Englischen. Und ob auch, also right now, ob auch damit jetzt gemeint ist oder ob es nur darum geht, dieses jetzt richtig, dann falsch. Das ist, also nur vom Film her kann man das, glaube ich, nicht klären.
Ist ein, wie oft ein sehr schöner Titel. Also,
Und
aber.
also Hong Sang-soo findet auch seine englischen Titel selber. Also der, die sind oft tatsächlich ganz anders als im Koreanischen, soweit ich weiß. Also das ist manchmal ähnlich, manchmal ganz anders. Und er arbeitet eben auf allen Ebenen auch ist sehr sprachbewusst mit Wortspielen. Und also das, ja, wie Lukas sagte, was man so liest, ist, dass das für Leute, die Koreanisch können, einfach nochmal ganz andere Ebenen hat und nochmal raffinierter funktioniert. Aber die englischen Titel sind eben auch seine Titel. Ja, dann sind wir schon wieder begeistert. Heute rundum nur Begeisterung.
Und müssen auch allen ans Herz legen, Right Now, Wrong Then unbedingt im Kino zu sehen, wenn sie dazu die Gelegenheit haben. Und das war's. Danke und bis zum nächsten Mal.